SWR Kultur Hörbuch.
Der große Schlaf von Raymond Chandler. Es liest Heinz Baumann. Folge 7.
Um 7 hatte der Regen eine Atempause eingelegt, aber die Gossen waren noch überflutet. Auf der Santa Monica stand das Wasser bis zum Bürgersteig und eine dünne Schicht schwemmte über den Bordstein. Ein Verkehrspolizist in glänzendem schwarzen Gummi von den Stiefeln bis zur Mütze kam unter dem Schutz eines aufgeweichten Zeltdachs hervor und schwappte durch die Flut. Meine Gummiabsätze glitten auf dem Pflaster aus, als ich in die schmale Halle des Fuhlweider Hauses trat. Ganz hinten brannte eine einzelne Hängelappe. Dahinter war ein offener, einst vergoldeter Aufzug. Auf einer angeknabberten Gummimatte stand ein fleckiger, gern verfehlter Spucknapf. Wie ein falsches Gebiss guckten aus einem Kasten an der mostrigfarbenen Wand die Sicherungen heraus. Ich schüttelte den Regen von meinem Hut und sah mir neben den falschen Zähnen den Gebäudewegweiser an. Nummern mit Namen und Nummern ohne Namen. Viele leere Räume oder viele Mieter, die anonym bleiben wollten. Schmerzlose Zahnbehandlung, obskure Detektivagenturen, kleine, kranke Firmen, die zum Sterben hierher gekrochen waren. Fernschulen, die lehrten, wie man Eisenbahner oder Radiotechniker oder Drehbuchautor wird, wenn ihnen die Postinspektoren nicht zuvor schon das Handwerk legten. Ein ekelhaftes Haus. Ein Haus, in dem der Mief alter Zigarrenstummel noch der lieblichste Geruch war. Im Aufzug döste ein alter Mann auf einem wackeligen Schemel, ein aufgeplatztes Kissen unter sich, sein Mund stand offen, seine geäderten Schläfen glänzten im schwachen Licht. Er trug eine blaue Uniformjacke, die ihm passte, wie die Box dem Pferd. Darunter graue Hosen mit ausgefransten Aufschlägen, weiße Baumwollsocken und schwarze Chevrolet-Schuhe, von denen einer über einem entzündeten Fußballen aufgeschlitzt war. Er schlief erbärmlich auf seinem Schemel und wartete auf einen Kunden. Ich ging, verführt durch die gespenstische Atmosphäre des Gebäudes, sachte an ihm vorbei, fand die Tür des Notausgangs und machte sie auf. Die Feuertreppe war seit einem Monat nicht gefegt worden. Penner hatten auf ihr geschlafen, auf ihr gegessen, hatten Krusten und fettige Zeitungsfetzen, Streichhölzer, ein zerfleddertes Taschenbuch aus imitiertem Leder zurückgelassen. Ein ausgebeulter heller Gummiring war in eine schattige Ecke der bekritzelten Wand gefallen und dort liegen geblieben. Ein sehr nettes Haus. Ich kam beim dritten Stock heraus und schnappte nach Luft. Die Halle verfügte über den gleichen dreckigen Spucknapf und die gleiche ausgefranste Matte, die gleichen Mostrichwände, die gleichen Anzeichen von Ebbe und Elend. Ich ging den Flur lang und um eine Ecke. Der Name L.D. Walgreen Versicherungen stand auf einer dunklen Milchglastür, auf einer zweiten, ebenso dunklen, und einer dritten, hinter der Licht schien. Auf einer der dunklen Türen stand Eingang. Über der erleuchteten Tür stand das Oberlicht offen. Die scharfe Piepsstimme von Harry Jones drang hindurch und sagte, »Canino? Ja, ich habe sie schon irgendwo gesehen, klar.« Ich erstarrte. Die andere Stimme sprach. Sie schnurrte wie ein kleiner Dynamo hinter einer Backsteinmauer. Sie sagte, »Dachte ich mir's doch.« Es war ein unbestimmter, drohender Ton in dieser Stimme. Ein Stuhl scharrte auf Linoleum. Schritte erklangen, das Oberlicht über mir schloss sich quietschend. Ein Schatten zerschmolz hinter dem Milchglas. Ich ging zurück zur ersten der drei Türen, die mit dem Namen Walgreen versehen waren. Ich probierte sie vorsichtig. Sie war verschlossen. Sie saß lose im Rahmen, eine alte Tür, vor vielen Jahren eingepasst aus schlecht abgelagertem Holz, das jetzt ausgetrocknet war. Ich langte meine Brieftasche heraus und klemmte die dicke, feste Zelluloidfolie von meinem Führerschein los, ein Einbrecherwerkzeug, das der Gesetzgeber vergessen hatte, unter Strafe zu stellen. Ich zog meine Handschuhe an, lehnte mich sanft und liebevoll gegen die Tür und drückte den Knopf fest vom Rahmen weg. Ich schob die Zelluloidplatte in den breiten Spalt und fühlte nach dem Schnapper des Schlosses. Es klickte trocken, als zerbräche ein kleiner Eiszapfen. Ich hing reglos an der Tür, wie ein fauler Fisch im Wasser. Drinnen geschah nichts. Ich drehte den Knopf und stieß die Tür ins Dunkel auf. Ich schloss sie hinter mir so vorsichtig, wie ich sie geöffnet hatte. Vor mir befand sich das erleuchtete Rechteck eines gardinenlosen Fensters, in das die Ecke eines Schreibtisches schnitt. Auf dem Schreibtisch zeichneten sich die Umrisse einer zugedeckten Schreibmaschine ab. Dann sah ich den Metallknopf einer Verbindungstür. Sie war unverschlossen. Ich trat ins zweite der drei Büros. Plötzlich trommelte Regen gegen das geschlossene Fenster. Bei seinem Geplätscher durchquerte ich den Raum. Ein dichter Lichtfächer quoll aus einer zollbreiten Türöffnung und erhellte das Büro. Alles sehr bequem. Ich schlich wie eine Katze auf dem Dach und erreichte die Angelseite der Tür, linste durch die Spalte und sah nichts weiter als Licht, das auf eine Holzkante fiel. Die schnurrende Stimme sagte jetzt ganz freundlich: Klar kann sich einer auf seine vier Buchstaben setzen und rauspuzzeln, was ein anderer gemacht hat, wenn er weiß, wo es lang geht. Also gehst du los und suchst diesen Schlüssellochgucker auf. Das war ein Fehler. Eddie mag das nicht. Der Schlüssellochgucker hat Eddie erzählt, dass immer einer im grauen Plümmes hinter ihm herfährt. Eddie will natürlich wissen, wer und warum, verstehst du? Harry Jones lachte sorglos auf. Was geht Ihnen das an? So kommst du nicht weiter. Sie wissen, weshalb ich zu dem Schlüssellochgucker gegangen bin. Ich hab's Ihnen bereits gesagt. Wegen Joe Brodys Mädchen. Sie muss verduften. Sie läuft schon auf den Brandsohlen. Sie hat gemeint, der Schnüffler könnte ihr zu ein bisschen Kies verhelfen. Ich hab keinen. Die schnurrende Stimme sagte sanft: Kies wofür? So ein Schlüssellochgucker ist doch kein Wohlfahrtsamt. Na, er könnte es schon ranschaffen. Er kennt reiche Leute. Harry Jones lachte ein tapferes, kleines Lachen. Mach keinen Ärger, kleiner Mann. Die schnurrende Stimme hatte einen Kratzer wie Sand im Getriebe. Okay, okay. Sie wissen doch, wie Brody weggepustet worden ist. Es stimmt schon, dass es dieser verrückte Bubi war, aber in der Nacht, in der es passiert ist, war dieser Marlow im Zimmer mit dabei. Das ist bekannt, kleiner Mann. Er hat es der Polizei erzählt. Sicher. Aber eins ist nicht bekannt. Brody hat ein Nacktfoto von dem kleinen Sternwood-Mädchen verhökern wollen. Marlow hat Wind von bekommen. Wenn sie sich noch darum balgten, ist die kleine Sternwood selber aufgetaucht. Mit dem Ballermann. Sie hat auf Brody geschossen. Sie schießt eine Fahrkarte und demoliert ein Fenster. Nur hat der Schnüffler den Bullen nichts davon erzählt. Und Agnes auch nicht. Sie meint, ihr Fahrgeld springt dabei raus, wenn sie es lässt. Das alles hat nichts mit Eddie zu tun? Wie sollte es? Wo ist diese Agnes jetzt? Nichts zu wollen. Du wirst es mir sagen, kleiner Mann. Hier oder im Hinterzimmer, wo die Jungs Murmeln spielen. Sie ist jetzt mein Mädchen, Canino. Ich hau mein Mädchen nicht in die Pfanne. Es folgte ein Schweigen. Ich hörte den Regen gegen die Scheiben klatschen. Der Duft von Zigarettenrauch kam durch die Türspalte. Ich bekam einen Hustenreiz und biss fest aufs Taschentuch. Die schnurrende Stimme sagte immer noch sanft: Wie ich höre, war diese blonde Mieze bei Geiger nur eine Angestellte. Ich werde mit Eddie darüber reden. Um wie viel bist du den Topfgucker angegangen? Zwei Riesen. Gekriegt? Harry Jones lachte wieder. Ich treffe ihn morgen. Ich mache mir Hoffnungen. Wo ist Agnes? Hören Sie! Schweigen. Wo ist Agnes? Sieh dir's an, kleiner Mann. Ich rührte mich nicht. Ich hatte keine Waffe bei mir. Ich brauchte nicht durch den Türspalt zu sehen, um zu wissen, dass es eine Kanone war, die Harry Jones sich auf Einladung des schnurrenden Stimme ansehen sollte. Aber sicherlich wollte Mr. Canino seine Kanone nur vorzeigen, mehr nicht. Ich wartete. »Ich seh's mir an«, sagte Harry Jones mit so gepresster Stimme, als bekäme er sie kaum hinter den Zähnen hervor. »Und ich sehe nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Ballern Sie doch los, und Sie werden sehen, was es Ihnen einbringt.« »Dir brächte es jedenfalls ein Leichentuch, kleiner Mann.« Schweigen. »Wo ist Agnes?« Harry Jones seufzte. »Okay«, sagte er müde. »Sie ist in einem Apartmenthaus, Court Street 28, oben auf Bunker Hill, Apartment 301. Ich bin eben ein Feigling. Aber warum sollte ich für das Missstück den Kopf hinhalten?« »Kein Grund vorhanden. Du bist wenigstens vernünftig. Du und ich, wir fahren jetzt los und sprechen mit ihr. Ich will nur herausfinden, ob sie dich angeschmiert hat, Junge. Wenn es so ist, wie du sagst, ist alles geritzt. Du kannst in den Wind schießen und deinen Schlüssellochgucker anzapfen. Nichts für ungut.« »Klar«, sagte Harry Jones. »Schon recht, Canino.« »Fein. Das wollen wir begießen. Hast du ein Glas?« Die schnurrende Stimme war nun so falsch wie die Wimpern eines Flittchens und so glatt wie die Kerne einer Wassermelone. Eine Schublade wurde herausgezogen, etwas scharrte auf Holz, ein Stuhl knarrte, ein Schlurfen am Boden. »Das ist Zollware«, sagte die schnurrende Stimme. Man hörte es gluckern. »Auf dass dir die Motten den Nerz zerfressen«, sagte die Dame. Harry Jones sagte sanft: »Viel Erfolg.« Ich hörte ein kurzes, scharfes Husten, dann ein verzweifeltes Würgen, darauf einen leisen Bums auf dem Boden, als ob ein dickes Glas heruntergefallen wäre. Meine Finger verkrampften sich in meinem Regenmantel. Die schnurrende Stimme sagte freundlich: »Dir wird doch nicht übel von dem einen Schluck, was, Kumpel?« Harry Jones gab keine Antwort. Einen kleinen Augenblick lang war ein mühsames Atmen vernehmbar, dann tiefe Stille. Dann scharrte ein Stuhl. »Das wär's, kleiner Mann«, sagte Mr. Canino. Schritte, ein Knipsen, der Lichtkeil zu meinen Füßen erlosch, eine Tür öffnete und schloss sich leise, die Schritte, geruhsam und fest, erstarben. Ich linste durch den Türspalt und zog die Tür weit auf und blickte ins Dunkel, das vom matten Schein eines Fensters gemildert wurde. Die Ecke eines Schreibtisches glänzte schwach. In einem Sessel dahinter nahm etwas Buckliges Gestalt an. In der verbrauchten Luft hing ein schwerer, stickiger Geruch, fast wie ein Parfüm. Ich trat an die Tür zum Flur und lauschte. Ich hörte das ferne Surren des Aufzugs. Ich fand den Schalter und Licht schien aus einer staubigen Glaskugel, die an drei Messingketten von der Decke hing. Harry Jones sah mich über den Schreibtisch hinweg an, mit weit geöffneten Augen, krampfhaft verzerrtem Gesicht, bläulicher Haut. Sein kleiner, dunkler Kopf war zur Seite gekippt. Er lehnte aufrecht im Sessel. Eine Straßenbahn klingelte aus fast unendlicher Ferne und der Klang schien durch unzählige Mauern gedämpft. Eine braune Halbflasche Whisky stand geöffnet auf dem Schreibtisch. Harry Jones Glas war gegen ein Tischbein gerollt. Das zweite Glas war verschwunden. Ich atmete flach mit ganz wenig Lunge und beugte mich über die Flasche. Hinter dem rauchigen Duft des Bourbon verbarg sich noch ein anderer Geruch, der schwache Geruch von bitteren Mandeln. Harry Jones hatte sterbend auf seinen Mantel erbrochen. Das bedeutete Zyankali. Ich ging vorsichtig um ihn herum und hob ein Telefonbuch vom Haken am Holzrahmen des Fensters. Ich ließ es wieder fallen und zog das Telefon so weit wie möglich weg von dem kleinen toten Mann. Ich wählte die Auskunft. Die Stimme antwortete: »Geben Sie mir bitte die Telefonnummer von Apartment 301, Kurt Street 28. Einen Augenblick bitte.« Die Stimme kam zu mir, als würde sie vom Geruch der bitteren Mandeln getragen. Schweigen. »Die Nummer ist Wentworth 2528. Sie ist unter Glendower Apartments eingetragen.« Ich dankte der Stimme und wählte die Nummer. Es klingelte dreimal, dann war Verbindung da. Ein Radio plärrte durch die Leitung und wurde leiser gestellt. Eine grobe Männerstimme sagte: »Hallo, ist Agnes da?« »Hier gibt's keine Agnes, Freund. Welche Nummer wollen Sie?« »Wentworth 2528. Nummer stimmt, Mädchen nicht. Ist das nicht zum Heulen?« Die Stimme wieherte. Ich legte auf und griff wieder nach dem Telefonbuch und schlug die Wentworth Apartments auf. Ich wählte die Nummer des Verwalters. Ich hatte eine verschwommene Vision von Mr. Canino, der rasch durch den Regen zum nächsten Rendezvous mit dem Tod fuhr. »Lendo Apartments, Schiff am Apparat. Hier ist Wallace, Polizeierkennungsdienst. Ist ein Mädchen namens Agnes Lozell bei Ihnen gemeldet? Wer, sagen Sie, sind Sie?« Ich sagte es ihm noch einmal. »Wenn Sie mir Ihre Nummer geben wollen, ich werde...« »Lassen Sie das Theater«, sagte ich scharf. »Ich hab's eilig.« »Ist sie gemeldet oder nicht?« »Nein, ist sie nicht.« Die Stimme war steif wie ein Plättbrett. »Wohnt vielleicht eine große Blondine mit grünen Augen in ihrer Absteige? Hören Sie mal, das ist keine Absteige hier. Machen Sie sich bloß nicht mausig.« Ich schnauzte ihn mit Polizistenstimme an. »Soll ich mal die Sitte rüberschicken und Ihre Bruchbude durchkämmen lassen?« »Ich weiß Bescheid über die Apartmenthäuser auf Bunker Hill, Mister. Besonders über die, die Telefonnummern für jedes Apartment haben. Jetzt machen Sie mal einen Punkt, Wachtmeister. Sollen ja Ihre Auskunft bekommen. Klar haben wir ein paar blonde Miezen hier. Wo gäbe es die nicht? Ihre Augen habe ich mir nicht angesehen. Ist sie alleinstehend?« »Allein. Oder mit einem kleinen Kerl, ca. 1,60, 100 Pfund, scharfe, schwarze Augen. Trägt einen grauen Zweireiher, einen irischen Tweedmantel, grauen Hut. Nach meiner Information ist das Apartment 301, aber dort meldet sich bloß der Witzbold vom Dienst.« »Nö, da ist die auch nicht. Da wohnen zwei Autohändler in 301. Danke, ich komme mal vorbei. Machen Sie es unauffällig, ja? Kommen Sie direkt zu mir. Sehr freundlich, Mr. Schiff.« Ich legte auf. Ich wischte mir den Schweiß vom Gesicht. Ich ging durchs Büro und stand mit dem Gesicht zur Wand und schlug mit der Hand dagegen. Ich wandte mich langsam um und blickte hinüber auf den kleinen Harry Jones, der in seinem Sessel eine Grimasse schnitt. »Du hast ihn also reingelegt, Harry«, sagte ich laut mit einer Stimme, die mir fremd klang. »Du hast ihn angelogen und dein Zyankali getrunken wie ein kleiner Gentleman. Du bist verreckt wie eine vergiftete Ratte, Harry. Aber für mich bist du keine Ratte.« Ich musste ihn durchsuchen. Es war ein übler Job. Seine Taschen verrieten nichts über Agnes. Sie verrieten mir überhaupt nichts Brauchbares. Ich hatte mir das schon gedacht, aber ich musste sicher gehen. Mr. Canino konnte noch einmal zurückkommen. Mr. Canino war der Typ eines Herrn mit Selbstvertrauen, der ohne weiteres zum Ort seiner Tat zurückkehrt. Ich machte das Licht aus und wollte gerade die Tür öffnen, als die Telefonglocke an der Fußleiste schrill zu klingeln anfing. Ich lauschte. Meine Kinnmuskeln verkrampften sich schmerzhaft. Dann schloss ich die Tür und machte das Licht wieder an und ging hinüber. Ja? Eine Frauenstimme. Ihre Stimme. Ist Harry da? Momentan nicht, Agnes. Daraufhin wartete sie ein Weilchen. Dann sagte sie langsam, wer spricht? Marlowe, der Kerl, der Ihnen immer Ärger macht. Scharf. Wo ist er? Ich bin hergekommen, um ihm für eine gewisse Auskunft $200 zu geben. Das Angebot steht, ich habe das Geld. Wo sind Sie? Hat er es Ihnen nicht gesagt? Nein. Dann fragen Sie ihn doch. Wo ist er? Ich kann ihn nicht fragen. Kennen Sie einen Mann namens Canino? Ihr Schnaufer klang so deutlich, als stünde sie neben mir. Wollen Sie die 2 Scheine oder nicht? Fragte ich. Ich habe sie dringend nötig, Mister. Also gut, sagen Sie mir, wohin ich sie Ihnen bringen soll. Ihre Stimme entfernte sich und kehrte in panischer Hast zurück. Wo ist Harry? Er hatte Bammel und ist verduftet. Treffen wir uns irgendwo, egal wo. Ich habe das Geld. Ich glaube Ihnen nicht. Das mit Harry, es ist eine Falle. Ach, dummes Zeug. Ich hätte mir Harry schon lange kaufen können. Eine Falle ist da gar nicht nötig. Canino ist Harry irgendwie auf die Schliche gekommen und da hat sich Harry dünn gemacht. Ich will meine Ruhe, Sie wollen Ihre Ruhe, Harry will seine Ruhe. Harry hatte sie schon, keiner konnte sie ihm nehmen. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich für Eddie Mars den Laufburschen spiele, was, Engelchen? Nein, nein, das nicht, nicht das. Ich treffe Sie in einer halben Stunde, neben Bullocks Wiltshire, an der Osteinfahrt zum Parkplatz. In Ordnung, sagte ich. Ich verließ das Büro. Schwere Tropfen klatschten mir ins Gesicht. Als einer auf meine Zunge schlug, wusste ich, dass mein Mund offen stand. Und der Schmerz in meiner Kinnlade sagte mir, dass sie weit geöffnet und nach hinten verzerrt war. Eine Nachahmung der toten Fratze, die Harry Jones' Gesicht entstellte. Geben Sie mir das Geld. Der Motor des grauen Plümes pochte unter Agnes' Stimme und der Regen hämmerte darauf herab. Das lila Licht auf dem grün illuminierten Turm von Bullocks war hoch über uns, klar und fern von der dunklen, triefenden Stadt. Ihre schwarz behandschuhte Hand streckte sich aus und ich legte die Scheine hinein. Sie beugte sich vor, um sie im schwachen Licht des Armaturenbretts zu zählen. Eine Handtasche schnappte auf, schnappte zu. Sie ließ ein Restchen Atem aus ihren Lippen. Sie lehnte sich zu mir her. »Ich hau ab, Schnüffler. Ich mach mich auf die Socken. Das ist mein Startgeld und Gott weiß, wie sehr ich's brauche.« »Was ist mit Harry passiert?«
»Ich sage Ihnen doch, er ist abgehauen. Canino ist ihm irgendwie auf die Schliche gekommen. Vergessen Sie, Harry. Ich habe bezahlt und will meine Information.«
»Die sollen Sie haben. Joe Brody und ich sind vorletzten Sonntag draußen den Foothill Boulevard entlang gefahren. Es war spät und die Lichter gingen an, das übliche Verkehrsgewühl. Wir kamen an einem braunen Coupé vorbei und ich sah das Mädchen, das fuhr. Neben mir saß ein Mann, ein dunkler, untersetzter Mann. Das Mädchen war blond. Ich hatte sie schon mal gesehen. Es war die Frau von Eddie Mars. Der Kerl war Canino. Die beiden vergisst man nicht, wenn man sie mal gesehen hat. Joe hat das Coupé von vorn beschattet. Er machte das sehr gut. Canino, der Wachhund, hat sie spazieren gefahren. Ungefähr eine Meile östlich von Realito biegt eine Straße ab nach den Vorbergen. Nach Süden hin ist dort Orangenland, aber nach Norden zu ist so kahl wie der Hinterhof zur Hölle. Und in den Bergen klebt ein Blausäurewerk, wo sie das Zeug zum Ausräuchern machen. Direkt neben der Autostraße ist eine kleine Garage mit Lackierwerkstatt, die einem gewissen Art Hack gehört. Versteckt für geklaute Wagen vermutlich. Dahinter steht ein Fachwerkhaus. Und hinter dem Haus gibt's nichts als die Vorberge und nackten Fels und das Blausäurewerk ein paar Meilen weiter. Das ist der Ort, wo sie versteckt gehalten wird. Sie bogen auf diese Straße ab und Joe wendete und fuhr zurück und wir sahen den Wagen von der Straße zum Fachwerkhaus abbiegen. Wir saßen eine halbe Stunde und beobachteten die Wagen, die vorbeikamen. Der Wagen kam nicht zurück. Als es ziemlich dunkel war, hat sich Joe hinaufgeschlichen und die Lage gepeilt. Wie er sagte, war Licht im Haus und ein Radio spielte. Und vorn war nur ein Wagen geparkt, das Coupé. Also hauten wir ab. Agnes hörte zu sprechen auf und ich lauschte dem Quietschen der Reifen auf dem Wiltshire. Ich sagte, vielleicht haben Sie in der Zwischenzeit das Quartier gewechselt, aber sei's drum. Das war's, was Sie zu verkaufen hatten. Sicher, dass sie's war? Wenn Sie die mal gesehen haben, ist das nächste Mal kein Irrtum möglich. Ciao, Schnüffler, und wünschen Sie mir Glück. Ich bin übel dran. Den Teufel sind Sie, sagte ich und ging über die Straße zu meinem eigenen Wagen.
Der graue Plymouth fuhr an, beschleunigte und schoss um die Ecke zum Sunset Place. Sein Motorengeräusch erstarb und damit war auch die blonde Agnes für mich gestorben. 3 Tote, Geiger, Brody und Harry Jones. Und diese Frau fuhr in den Regen hinein mit 200ern in der Handtasche und nicht einem Kratzer. Ich startete und fuhr hinunter in die Stadt zum Essen. Ich nahm ein gutes Abendessen zu mir. 40 Meilen im Regen ist schon eine Tour. Und ich hoffte ja, auch wieder zurückzukommen. Ich fuhr nach Norden hinauf, über den Fluss, nach Pasadena hinein, durch Pasadena hindurch und war gleich darauf in den Orangenhainen. Der schwere Regen war ein dichter weißer Schleier im Scheinwerferlicht. Der Scheibenwischer bekam kaum das Glas so klar, dass ich durchsehen konnte. Aber auch das triefende Dunkel verbarg nicht die makellosen Reihen der Orangenbäume, die wie die zahllosen Speichen eines Rads in die Nacht rollten. Wagen sausten vorbei, zischend und mit Wogen schmutziger Gischt. Die Autostraße ging durch eine kleine Stadt, die nur aus Lagerhäusern und Schuppen bestand, in die Rangiergleise hineinrüsselten. Die Haine wurden dünner und fielen nach Süden ab, und die Straße stieg bergan, und es wurde kalt, und vom Norden her krochen die schwarzen Vorberge näher und schickten einen scharf peitschenden Wind über ihre Flanken herunter. Dann glühten schwach aus dem Dunkel 2 gelbe Dampflampen hoch oben in der Luft, und eine Neonschrift zwischen ihnen verhieß: »Willkommen in Realito!« Fachwerkhäuser standen weit zurückgesetzt von der breiten Hauptstraße. Dann plötzlich ein Haufen Läden, die Lichter eines Drugstores hinter beschlagenem Glas. Ein Fliegenschwarm von Autos vor einem Kino. Ein verdunkeltes Bankhaus an der Ecke mit einer Uhr, die über den Bürgersteig hinausragte. Und einer Gruppe von Menschen, die im Regen standen und auf die Fenster blickten, als ob es da etwas zu sehen gäbe. Ich fuhr weiter in kahle Felder hinein. Die ganze Inszenierung wurde vom Kismet besorgt. Hinter Realito, etwa eine Meile weiter, machte die Autostraße eine Kurve. Der Regen narrte mich und ich kam zu hart an den Rand. Mein rechter Vorderreifen sackte mit bösem Zischen ab. Bevor ich noch halten konnte, tat es der rechte hintere ihm nach. Ich brachte den Wagen zum Stehen, halb auf dem Asphalt, halb auf der Böschung, stieg aus und leuchtete mit der Taschenlampe umher. Ich hatte 2 Platte und 1 Reservereifen. Der flache Kopf eines schweren Stahlnagels blickte mir aus dem Vorderreifen entgegen. Der Straßenrand war übersät mit solchen Dingern. Sie waren beiseite gekehrt worden, aber nicht weit genug. Ich knipste die Taschenlampe aus und stand da und atmete Regen und blickte eine Seitenstraße hinauf auf ein gelbes Licht. Es schien aus einer Dachluke zu kommen. Die Dachluke konnte zu einer Garage. Die Garage einem Mann namens Art Huck gehören. Und vielleicht stand nebenan auch ein Fachwerkhaus. Ich vergrub mein Kinn im Kragen und ging darauf zu, kehrte dann noch einmal um, klemmte die Zulassungskarte vom Armaturenbrett und steckte sie in die Tasche. Ich beugte mich tief unters Steuer. Hinter einer beschwerten Klappe, direkt unter meinem rechten Bein, wenn ich im Wagen saß, war ein Geheimfach. Es lagen 2 Pistolen drin. Eine gehörte Eddie Marsons kleinem Lenny und die andere mir. Ich nahm Lennys. Sie hatte sicher mehr Übungen als meine. Ich steckte sie mit dem Lauf nach unten in eine Innentasche und ging die Seitenstraße hinauf. Die Garage lag ca. 100 Meter von der Autostraße entfernt. Sie hatte zur Chaussee hin eine leere Seitenwand. Ich ließ rasch die Taschenlampe darüber huschen. Art Huck, Autoreparaturen und Lacke. Ich lachte in mich hinein. Dann tauchte Harry Jones Gesicht vor mir auf und ich hörte auf zu lachen. Die Garagentüren waren geschlossen, aber es war ein Lichtstreifen darunter und ein Strich Licht zwischen den Flügeln. Ich ging weiter. Auch das Fachwerkhaus war da. Licht in den 2 Vorderfenstern hinter Jalousien. Es stand ziemlich weit von der Straße zurück, hinter einer spärlichen Baumgruppe. Ein Wagen stand auf dem Kiesweg davor. Er stand undeutlich im Dunkel, aber es war sicher ein braunes Coupé und gehörte Mr. Canino. Es parkte friedlich vor der schmalen Holzveranda. Er ließ in den Wagen ab und zu für eine kleine Ausfahrt und saß dann neben mir, die Kanone wohl immer griffbereit. Das Mädchen, das was die Regen hätte heiraten sollen, dass er die Maß nicht halten konnte, das Mädchen, das mit Regen nicht weggerannt war. Netter Mr. Canino. Ich marschierte zurück zur Garage und bumste mit der Taschenlampe gegen die Holztür. Eine gespannte Sekunde lang herrschte Stille wie vor einem schweren Donnerschlag. Drinnen ging das Licht aus. Ich stand da und grinste und leckte mir den Regen von der Lippe. Ich ließ die Taschenlampe auf die Türmitte scheinen. Ich grinste in den weißen Kreis hinein. Ich war da, wo ich hin wollte. Eine Stimme sprach durch die Tür, eine mürrische Stimme. »Was wollen Sie?« »Machen Sie auf. Ich stehe auf der Autostraße und habe zwei Platte und nur ein Ersatzrad. Ich brauche Hilfe. Tut mir leid, Mister. Wir haben geschlossen. Rialito ist eine Meile weiter. Versuchen Sie es da.
Das gefiel mir nicht. Ich wummerte hart gegen die Tür. Ich hämmerte weiter. Eine zweite Stimme ließ sich vernehmen. Eine Stimme, die wie ein kleiner Dynamo hinter einer Wand schnurrte. Diese Stimme gefiel mir. Sie sagte, Sie wollen's wissen, wa? Mach auf, Art.
Ein Bolzen quietschte und eine Türhälfte wich nach innen. Meine Taschenlampe flammte kurz auf ein hageres Gesicht. Dann fuhr etwas Blitzendes nieder und schlug mir die Lampe aus der Hand. Eine Pistole war auf mich gerichtet. Ich beugte mich nieder zum feuchten Boden, wo die Taschenlampe brannte, und hob sie auf. Die mürrische Stimme sagte, »Mach die Lampe aus, Bubi, wenn du dir nicht wehtun willst.« Ich knipste sie aus und richtete mich auf. In der Garage ging Licht an, zeigte die Umrisse eines großen Mannes im Overall. Er trat von der offenen Tür zurück und hielt mich mit seiner Kanone in Schach. »Kommen Sie rein und machen Sie die Tür zu, Fremder. Wir wollen sehen, was sich machen lässt.« Ich trat ein und schloss die Tür hinter mir. Ich sah auf den hageren Mann, aber nicht auf den anderen, der im Schatten an einer Werkbank stand, schweigend. Die Luft in der Garage war süßlich und schwer vom Geruch heißer Pyroxylinfarbe. »Haben Sie den Verstand verloren?« schimpfte der hagere Mann. »In Rialito haben Sie heute Mittag eine Bank überfallen.« »Entschuldigung«, sagte ich, und erinnerte mich an die Leute, die im Regen auf die Bank starrten. »Ich bin's nicht gewesen. Ich bin fremd in der Gegend hier.« »Tja, ein Banküberfall«, sagte er verdrossen. »Angeblich sind's ein paar Rotznasen gewesen, die sie im Bergen hinten schon aufgespürt haben.« »Eine gute Nacht zum sich verkrümeln ist es ja«, sagte ich. »Vermutlich haben sie Reißnägel ausgestreut. Ich habe jedenfalls ein paar abbekommen. Dachte schon, sie wollten ihrem Geschäft ein bisschen auf die Beine helfen.« »Sie haben wohl lange keine geballert bekommen, Mister, oder?« fragte mich knapp der hagere Mann. »Nicht von einem ihres Kalibers.« Die schnurrende Stimme drüben im Schatten sagte, »Lass deine wüsten Drohungen, Art. Der Mann sitzt in der Patsche. Schließlich betreibst du eine Garage, oder nicht?« »Danke«, sagte ich, »und sei ihn auch jetzt noch nicht an.« »Okay, okay«, brummte der Mann im Overall. Er steckte seine Waffe durch einen Schlitz in die Tasche, biss sich auf den Knöchel und starrte mich übellaunig an. Der Geruch der Pyroxylinfarbe war widerwärtig wie Äther. Drüben in der Ecke stand unter einer Zuglampe eine große, wie neu aussehende Limousine. Auf dem Kotflügel lag eine Lackierpistole. Nun blickte ich den Mann bei der Werkbank an. Er war klein und untersetzt mit breiten Schultern. Er hatte ein kühles Gesicht und kühle, dunkle Augen. Der braune Wildlederregenmantel mit Gürtel, den er trug, war ziemlich nass geregnet. Sein brauner Hut saß verwegen schief. Er lehnte mit dem Rücken an der Werkbank und musterte mich ohne Eile, ohne Interesse, als betrachte er sich ein rohes Stück Fleisch. Vielleicht sah er die Menschen so. Er ließ seine dunklen Augen langsam an mir auf- und niedergleiten und betrachtete dann seine Fingernägel, einen nach dem anderen, indem er sie gegen das Licht hochhielt und sorgsam prüfte, so wie er es von Hollywood gelernt hatte. Er sprach um seine Zigarette rum. »Zwei Platte haben Sie also, was?« »Zu dumm. Ich dachte, Sie hätten die Nägel weggekehrt. Bin in der Kurve ins Rutschen gekommen.« »Fremd hier?« sagten Sie. »Auf der Durchfahrt, will nach Los Angeles. Wie weit ist das noch?«
40 Meilen. Bei diesem Wetter kommt es einem länger vor. Wo kommen Sie her, Fremdling?«
»Santa Rosa. Über die lange Strecke, was?«
»Taoe und Lone Pine.«
»Nicht über Taoe. Reno und Carson City. Immer noch ein hübsches Ende.«
Ein flüchtiges Lächeln kräuselte seine Lippen.
»Ist das verboten?« fragte ich ihn.
»Nein, gewiss nicht. Sie halten uns bestimmt für neugierig. Es ist bloß wegen des Bankraubs drüben. Nimm den Wagenheber und hol seine Reifen, Art.«
»Ich hab zu tun«, brummte der hagere Mann. »Ich hab noch viel Arbeit, muss fertig spritzen und regnen tut's auch, wie du vielleicht bemerkt hast.«
Der Mann im Braun sagte freundlich, »Zum Spritzen ist es jetzt zu feucht, Art. Los, beweg dich.«
Ich sagte, »Es sind Vorder- und Hinterreifen, rechts. Für den einen können Sie das Ersatzrad nehmen, wenn Sie es eilig haben.«
»Nimm zwei Wagenheber, Art«, sagte der braune Mann.
»Also hör mal«, fing Art an zu meckern.
Der braune Mann bewegte die Augen, sah Art mit sanftem, ruhigem Blick an, schlug dann fast schüchtern die Augen wieder nieder. Er sagte kein Wort.
Art wankte, als hätte ihn ein Windstoß getroffen.
Er stapfte hinüber in die Ecke und zog einen Gummimantel über seinen Overall und setzte einen Südwester auf den Kopf. Er griff sich einen Schraubenschlüssel und eine Handwinde und karrte den fahrbaren Wagenheber hinüber zu den Türen. Er ging schweigend hinaus und ließ die Tür offen. Der Regen schlug herein.
Der Mann in Braun schlenderte hinüber und machte sie zu und schlenderte zurück zur Werkbank und lehnte seine Hüften genauso wieder dagegen wie zuvor. Ich hätte ihn mir jetzt vornehmen können. Wir waren allein. Er wusste nicht, wer ich war. Er sah mich flüchtig an und warf seine Zigarette auf den Zementfußboden und trat sie aus, ohne hinzusehen. »Ich wette, Sie können einen Schluck brauchen«, sagte er. »Ein bisschen Feuchtigkeit innen gleicht alles wieder aus.« Er nahm eine Flasche von der Werkbank hinter sich und stellte sie auf die Ecke und zwei Gläser daneben. Er goss einen tüchtigen Schuss ein und hielt mir ein Glas hin. Ich ging hinüber wie aufgezogen und nahm es. Die Kälte in meinem Gesicht erinnerte mich noch an den Regen. Der Geruch der heißen Farbe durchdrängte die stickige Luft in der Garage. »Dieser Art«, sagte der braune Mann, »er ist wie alle Mechaniker. Immer bis über die Ohren in einer Arbeit, die er schon letzte Woche hätte machen sollen. Geschäftsreise?« Ich schnupperte leicht an meinem Glas. Es roch richtig. Ich sah zu, wie er aus seinem trank, bevor ich meines kippte. Ich ließ die Flüssigkeit auf der Zunge rollen. Zyankali war nicht drin. Ich leerte das kleine Glas und stellte es neben ihm ab und ging wieder weg. »Teils, teils«, sagte ich. Ich ging hinüber zur halblackierten Limousine, auf deren Kotflügel die große metallene Lackierpistole lag. Der Regen schlug hart auf das flache Dach. Art war draußen in der Nässe und fluchte. Der braune Mann blickte auf den großen Wagen. »Nur eine Frisierarbeit fürs Erste«, sagte er lässig mit seiner schnurrenden Stimme, die der Whisky noch sanfter gemacht hatte. »Aber der Kerl hatte Kies und sein Fahrer brauchte ein paar Scheine. Sie kennen ja das Gewerbe.« Ich sagte, »es gibt nur eins, das älter ist.« Meine Lippen waren ganz trocken. Ich mochte nicht reden. Ich steckte mir eine Zigarette an. Ich wollte meine Reifen in Ordnung gebracht haben. Die Minuten schlichen in Zeitlupe vorbei. Der braune Mann und ich waren zwei Fremde, die sich zufällig getroffen hatten und einander über einen kleinen, toten Mann namens Harry Jones anblickten. Der braune Mann wusste es nur noch nicht. Draußen schlurften Schritte und die Tür wurde aufgestoßen. Das Licht fiel auf Regenschnüre und machte Silberfäden daraus. Art rollte finster zwei lehmige Reifen herein, stieß die Tür zu, kippte einen der Platten um. Er sah mich wütend an. »Da haben sich aber eine Stelle für einen Wagenheber ausgesucht«, sagte er vergrätzt. Der braune Mann lachte und holte eine Stange Kleingeld aus der Tasche und ließ sie auf seinem Handteller auf- und abhüpfen. »Quatsch nicht so viel«, sagte er trocken. »Flick die Reifen.« »Ich flick sie ja schon, oder nicht?« »Na, dann sind keine Arien darüber.« »Ja.« Art schälte sich Regenmantel und Südweste ab und warf beides von sich. Er hiefte einen der Reifen auf ein Gestell und riss gewaltsam den Mantel locker. In 0, nichts hatte er den Schlauch draußen und den Flicken aufgeklebt. Noch immer brummig kam er herüber zur Wand, griff sich einen Luftschlauch neben mir, pumpte den Reifen auf, bis er voll war und ließ das Mundstück des Luftschlauches gegen die weiß gekalkte Wand knallen. Ich stand und sah zu, wie die Rolle eingewickelter Münzen in Caninos Hand tanzte. Der Augenblick intensiver Gespanntheit war vorüber. Ich wandte den Kopf und sah dem hageren Mechaniker neben mir zu, wie er den luftprallen Schlauch hochwarf und mit ausgebreiteten Armen auffing. Er sah ihn sich mürrisch an, schielte nach einer großen Blechtonne voll dreckigen Wassers in der Ecke und grunzte. Sie mussten hübsche Teamarbeit geleistet haben. Ich bemerkte keinerlei Zeichen, keinen bedeutungsvollen Blick, keinen Wink, der etwas zu besagen schien. Der hagere Mann hielt den prallen Schlauch hoch in die Luft und sah ihn starr an. Er drehte den Körper halb herum, machte einen langen, schnellen Schritt und wuchtete mir den Schlauch über Kopf und Schulter. Ein gelungener Wurf. Er sprang hinter mich und lehnte sich schwer auf das Gummi. Sein Gewicht zerrte an meiner Brust, presste mir die Oberarme fest an die Seiten. Ich konnte die Hände bewegen, aber bis zur Pistole in meiner Tasche kam ich nicht. Der braune Mann kam fast tänzelnd durch den Raum auf mich zu. Seine Hand schloss sich fest um die Geldrolle. Er trat auf mich zu, ohne einen Laut, ohne Ausdruck. Ich beugte mich vorwärts und versuchte, Arts Füße vom Boden zu hieven. Die Faust, mit der schweren Rolle belastet, sauste durch meine vorgehaltenen Hände wie ein Stein durch eine Staubwolke. Ich empfand die lähmende Sekunde des Schocks, in der die Lichter tanzten und die sichtbare Welt mir entglitt, obwohl sie immer noch da war. Er schlug noch einmal zu. Mein Kopf war ohne Gefühl. Der grelle Strahl wurde greller. Da war nichts weiter als hartes, schmerzendes, weißes Licht. Dann kam Dunkelheit, durch die sich etwas Rotes schlängelte, gleich einer Mikrobe unter Mikroskop. Dann war auch nichts mehr hell oder rot, nur noch Dunkelheit und Leere und rauschender Wind und große Bäume, die niederfielen. Es schien, als wäre da eine Frau, und sie saß neben einer Lampe, genau dort, wohin sie gehörte, in gutem Licht. Ein anderes Licht schien so grell auf mein Gesicht, dass ich die Augen wieder schloss und die Frau durch die Wimpern zu betrachten versuchte. Sie war so platinblond, dass ihr Haar wie eine silberne Fruchtschale gleißte. Sie trug ein grünes Strickkleid mit einem großen weißen Kragen. Eine glänzende Handtasche mit scharfen Kanten stand zu ihren Füßen. Sie rauchte, und ein Glas mit bernsteinfarbener Flüssigkeit stand groß und hell neben ihrem Ellbogen. Ich bewegte etwas den Kopf, vorsichtig. Er schmerzte, aber nicht stärker, als ich erwartete. Ich war verschnürt wie ein bratfertiger Truthahn. Handschellen hielten meine Handgelenke hinter mir zusammen. Von ihnen aus ging ein Strick zu meinen Fußgelenken und dann über das Ende der braunen Chaiselongue, auf der ich lag. Der Strick verschwand hinter der Chaiselongue. Ich bewegte mich genug, um sicherzugehen, dass er festgebunden war. Ich ließ diese verstohlenen Bewegungen und schlug die Augen wieder auf und sagte, »Hallo!« Der Blick der Frau kehrte von einem fernen Berggipfel zurück. Ihr kleines, festes Kinn wandte sich langsam um. Ihre Augen hatten das Blau von Bergseen. Über uns prasselte noch immer der Regen, leise und fern wie Regen in einer anderen Welt. »Wie fühlen Sie sich?« Es war eine weiche, silbrige Stimme, die zu ihrem Haar passte. Es war ein winziges Klingeln darin, wie von Glöckchen in einem Puppenhaus. Ich fand den Gedanken albern, während ich ihn noch dachte. »Großartig«, sagte ich. »Jemand hat mir eine Tankstelle auf die Kinnlade gepflanzt.«
»Was haben Sie erwartet, Mr. Marlowe? Rosen?«
»Nur einen schlichten Fichtensarg«, sagte ich, »ganz ohne Bronze- oder Silbergriffe. Und zerstreuen Sie bitte nicht meine Asche über den blauen Pazifik. Ich mag Würmer lieber. Haben Sie schon gewusst, dass Würmer Zwitterwesen sind und dass jeder x-beliebige Wurm jeden x-beliebigen Wurm lieben kann?«
»Sie sind ein wenig benommen«, sagte sie mit ernstem Blick.
»Würden Sie bitte dieses Licht wegmachen?« Sie stand auf und trat hinter die Chaiselongue. Das Licht ging aus. Das Halbdunkel war ein Segen.
»Ich glaube nicht, dass Sie so gefährlich sind«, sagte sie.
Sie war eher groß als klein, aber keine Bohnenstange. Sie war schlank, aber kein ausgetrockneter Hering. Sie ging zu ihrem Sessel zurück. »Sie kennen also meinen Namen?«
»Sie haben gut geschlafen.«
»Sie hatten jede Menge Zeit, Ihre Taschen zu durchsuchen. Sie haben sie regelrecht auseinandergenommen. Ein Wunder, dass Sie sie nicht einbalsamiert haben. Sie sind also Detektiv. Ist das alles, was Sie gegen mich haben?« Sie schwieg. Von ihrer Zigarette wehte ein schwacher Rauch. Sie bewegte sie in der Luft. Ihre Hand war klein und gut geformt. Nicht wie das übliche, knochige Gartengerät, das man heutzutage an den Frauen sieht.
»Wie spät ist es?« fragte ich.
Sie sah seitwärts über die Rauchspirale hinweg, auf ihr Handgelenk am Rand des Lichtkegels der Lampe.
10:17 Uhr. Haben Sie eine Verabredung?«
»Kann schon sein. Ist dies das Haus neben Art Hucks Garage?«
»Ja.«
»Womit sind die Jungs zugange? Schaufeln sie ein Grab?«
»Sie mussten irgendwo hin.«
»Sie meinen, Sie haben uns hier allein gelassen?« Langsam wandte sie wieder den Kopf. Sie lächelte.
»Sie sehen nicht gefährlich aus.«
»Ich dachte, Sie hielten sie gefangen.« Es schien sie nicht zu überraschen. Es amüsierte sie sogar ein bisschen.
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Ich weiß, wer Sie sind.« Die sehr blauen Augen der Frau blitzten so scharf auf, dass ich förmlich den Hieb ihres Blickes sah, wie den Hieb eines Schwerts. Ihr Mund presste sich zusammen, aber ihre Stimme klang unverändert. »Dann, fürchte ich, sind Sie in einer bösen Lage, und ich hasse alles Töten.« »Und Sie wollen die Frau von Eddie Mars sein? Schämen Sie sich.« Das gefiel ihr nicht. Sie funkelte mich an. Ich grinste. »Wenn Sie schon diese Armbänder nicht aufschließen können, was ich Ihnen noch nicht geraten haben will, dürfen Sie mir doch wenigstens einen Schluck aus Ihrem Glas geben, das Sie so missachten.« Sie brachte das Glas herüber. Bläschen stiegen in ihm auf, wie falsche Hoffnungen. Sie beugte sich über mich. Ihr Atem war so sanft wie der Blick eines Rehs. Ich nahm einen tüchtigen Schluck. Sie nahm mir das Glas vom Mund und sah zu, wie mir die Flüssigkeit übers Kinn sabberte. Sie beugte sich wieder über mich. Das Blut in mir begann sich zu regen, wie in einem Bauherrn beim Richtfest. »Ihr Gesicht sieht aus wie ein Schlachtfeld«, sagte sie. »Nehmen Sie es, wie es ist. Bald wird es noch ganz anders aussehen.« Sie warf jäh den Kopf herum und lauschte. Einen Augenblick lang war sie ganz bleich, aber man hörte nichts als den Regen, der an die Mauern schlug. Sie ging zurück durchs Zimmer und stand neben mir und sah etwas vorgeneigt zu Boden.
»Warum sind Sie hergekommen und haben den Kopf hingehalten?« fragte die Frau ganz ruhig. »Eddie hat Ihnen doch nichts getan.« Sie wissen ganz genau, dass die Polizei mit Sicherheit annehmen würde, Eddie hätte Rusty Regan ermordet, wenn ich hier draußen nicht versteckt wäre.
Das hat er auch getan, sagte ich.
Sie bewegte sich nicht, rührte sich kein bisschen von der Stelle. Sie atmete rau auf. Ich sah mich im Zimmer um. Zwei Türen, beide in derselben Wand, eine halb offen. Ein Teppich mit roten und gelben Feldern, blaue Vorhänge an den Fenstern, eine Tapete mit leuchtend grünen Pinien darauf. Die Möbel sahen aus, als kämen sie von einer dieser Firmen, deren Reklame über den Bussitzen hängt. Heiter, aber stabil. Sie sagte sanft, Eddie hat ihm nichts getan. Ich habe Rusty seit Monaten nicht gesehen. Eddie ist nicht von der Sorte.
Sie haben sich von Eddies Bett und Tisch getrennt. Sie haben allein gelebt. Die Leute in dem Haus, in dem sie wohnten, haben Regan auf einem Foto wiedererkannt.
Das ist eine Lüge, sagte sie kalt.
Ich versuchte mich zu erinnern, ob Captain Gregory das gesagt hatte oder nicht. Mein Kopf war zu wirr. Ich war mir nicht sicher.
Außerdem geht sie das gar nichts an, fügte sie hinzu.
Es geht mich sehr wohl was an. Ich habe den Auftrag, die ganze Sache aufzuklären.
Eddie ist nicht von der Sorte.
Sie scheinen für solche Ganoven was übrig zu haben.
Solange es Menschen gibt, die spielen, wird es auch Orte geben, wo sie spielen können.
Das ist doch pures Wunschdenken. Wer sich außerhalb des Gesetzes stellt, steht draußen. Sie meinen, er sei nur ein Spieler. Ich meine, er ist ein Pornograf, ein Erpresser, einer, der geklaute Wagen verhökert, der per Fernlenkung mordet und der korrupte Bullen schmiert. Er ist überall dabei, wo es was zu ergattern gibt, wo man einen Reibach machen kann. Versuchen Sie mir bloß nichts weiszumachen von hehren, edlen Ganovenseelen. Sowas gibt's einfach nicht.
Er ist kein Mörder.
Sie runzelte die Stirn. Nicht persönlich. Er hat ja Canino. Canino hat heute Abend einen Mann ermordet, einen harmlosen kleinen Kerl, der jemanden aus der Patsche helfen wollte. Ich habe bei dem Mord so gut wie zugesehen.
Sie lachte gequält auf.
In Ordnung, knurrte ich. Sie glauben mir nicht. Wenn Eddie so ein feiner Kerl ist, möchte ich gern mal mit ihm allein sprechen dürfen, wenn Canino nicht in der Nähe ist. Sie wissen ja, was Canino täte. Er würde mir die Zähne einschlagen und anschließend in den Bauch treten, weil ich sie ausspucke.
Sie legte den Kopf zurück und stand still und versunken da und dachte nach.
Ich dachte, Platinblond sei passé, brabbelte ich weiter, bloß um ein Geräusch im Raum zu haben, bloß um nicht lauschen zu müssen.
Es ist eine Perücke, Dummkopf, bis meins nachgewachsen ist.
Sie griff hoch und nahm die Perücke ab. Ihr echtes Haar war ganz kurz geschnitten, wie das eines Jungen. Sie setzte die Perücke wieder auf.
Wer hat das mit Ihnen gemacht?
Sie blickte überrascht.
Ich habe es machen lassen. Warum?
Ja, warum?
Nun, um Eddie zu zeigen, dass ich tun wollte, was er mir sagte. Mich verstecken. Dass er mich nicht bewachen lassen brauchte. Er sollte sich auf mich verlassen können. Ich liebe ihn.
Heiliger Bimbam, stöhnte ich. Und jetzt hockten wir nun beide zusammen im gleichen Zimmer.
Sie drehte ihre Hand um und betrachtete sie. Dann ging sie plötzlich aus dem Raum. Sie kam mit einem Küchenmesser zurück. Sie beugte sich nieder und sägte an den Stricken.
Canino hat den Schlüssel zu den Handschellen, sagte sie. Ich kann da nichts machen. Sie trat hastig atmend zurück. Sie hatte jeden Knoten einzeln durchschnitten.
Sie sind wirklich klasse, sagte sie, dass Sie jetzt noch Witze reißen können, bei der Lage, in der Sie sind.
Ich dachte, Eddie ist kein Mörder.
Sie wandte sich rasch ab und ging zurück zu ihrem Sessel neben der Lampe und setzte sich und verbarg das Gesicht in den Händen.
Ich schwang die Füße auf den Boden und stand auf. Ich taumelte steifbeinig hin und her. Der Nerv auf der linken Seite meines Gesichts zuckte bis in die kleinsten Fäserchen. Ich machte einen Schritt. Ich konnte noch gehen. Ich konnte auch rennen, wenn es sein musste.
»Sie wollen vermutlich, dass ich jetzt gehe«, sagte ich.
Sie nickte, ohne den Kopf zu heben. »Dann tun Sie gut daran, mitzukommen, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist.«
»Verschwenden Sie keine Zeit. Er kann jeden Moment zurück sein.«
»Stecken Sie meine Zigarette an.« Ich stand neben mir und berührte ihr Knie. Sie sprang mit einem Ruck auf die Füße. Unsere Augen waren nur wenig voneinander entfernt.
»Hallo, Silberperückchen«, sagte ich zärtlich.
Sie trat zurück, ging um den Sessel und griff ein Päckchen Zigaretten vom Tisch. Sie schüttelte eine Lose und stieß sie mir in den Mund. Ihre Hand zitterte. Sie knipste ein kleines grünes Lederfeuerzeug an, hielt es an die Zigarette. Ich zog den Rauch ein und starrte auf ihre seeblauen Augen. Während sie ganz dicht bei mir stand, sagte ich, »Ein kleiner Vogel namens Harry Jones hat mich zu Ihnen geführt. Ein kleiner Vogel, der viel in den Cocktailbars herumhüpfte und Rennwetten als Krumen aufpickte. Auch Informationen hat er aufgepickt. Dieser kleine Vogel pickte zum Beispiel etwas über Canino auf. Auf die eine oder andere Weise haben er und seine Freunde herausgefunden, wo sie sich aufhalten. Er ist zu mir gekommen, um mir diese Informationen zu verkaufen, weil er wusste, woher er es wusste, das ist eine lange Geschichte, dass ich für General Sternwood arbeite. Ich bekam die Information, aber Canino bekam den kleinen Vogel. Jetzt ist er ein toter kleiner Vogel mit zerzausten Federn und schlaffem Hals und einem Tropfen Blut am Schnabel. Canino hat ihn umgebracht. Aber Eddie Mars würde so etwas nicht tun, nicht wahr, Silberperückchen? Er hat noch nie jemanden umgebracht. Er kauft sich die, die das tun.
Verschwinden Sie, sagte sie rau. Verschwinden Sie von hier, schnell.
Ihre Hand, noch erhoben, krampfte sich um das dünne Feuerzeug. Die Finger waren angespannt, die Knöchel waren weiß wie Schnee. Aber Canino weiß nicht, dass ich das weiß, sagte ich. Das von dem kleinen Vogel. Er weiß nur, dass ich herumschnüffle.
Da lachte sie. Es war ein fast peinigendes Lachen. Es schüttelte sie, wie der Wind einen Baum schüttelt.
Ich hörte eine Art Verwirrung heraus, nicht direkt Überraschung, aber so etwas wie eine neue Idee, die zu dem hinzukam, was sie schon wusste und die nicht dazu passen wollte. Dann sagte ich mir aber, dass man so viel aus einem Lachen gar nicht heraushören konnte.
»Es ist zu komisch«, sagte sie atemlos. »Zu komisch, denn sehen Sie, ich liebe ihn noch immer. Frauen...«
Sie fing wieder an zu lachen. Ich lauschte gespannt, mit pochenden Schläfen. »Wir wollen gehen«, sagte ich, »schnell.« Sie machte zwei Schritte rückwärts und ihr Gesicht wurde hart.
»Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Sie können bis Realito zu Fuß gehen. Sie können es schaffen. Und Sie können den Mund halten, wenigstens für eine Stunde oder zwei. So viel sind Sie mir schuldig.«
»Gehen wir«, sagte ich. »Haben Sie eine Kanone, Silberperückchen?«
»Sie wissen, dass ich nicht mitkomme. Sie wissen das. Bitte, bitte gehen Sie fort von hier, schnell.«
Ich trat dicht an sie heran, so dass ich mich fast an sie presste. »Sie wollen wirklich hierbleiben, nachdem Sie mich haben laufen lassen? Warten, bis dieser Killer zurückkommt, damit Sie ihm sagen können, tut mir leid? Einem Mann, der mordet, als ob er eine Fliege zerquetscht? Nichts zu wollen, Sie kommen mit mir, Silberperückchen.«
»Nein?«
»Angenommen«, sagte ich, »Ihr feiner Mann hat Regan umgebracht. Oder angenommen, Canino war's, ohne dass Eddie es wusste. Wann sind dann Sie wohl dran, nachdem Sie mich haben laufen lassen?«
»Ich habe keine Angst vor Canino. Ich bin immer noch die Frau seines Chefs.«
»Eddie ist ein Häufchen Brei«, höhnte ich. »Canino könnte ihn mit dem Teelöffel zu sich nehmen. Der macht ihn fertig wie die Katze den Kanarienvogel. Ein Häufchen Brei. Wenn ein Mädchen wie Sie auf so einen falschen 50er reinfällt, dann doch nur, weil ein Häufchen Brei ist.«
»Hinaus«, spuckte sie.
»Okay.« Ich wandte mich von ihr ab und trat durch die halboffene Tür hinaus in den dunklen Flur. Sie rannte mir nach und an mir vorbei zur Haustür und machte sie auf. Sie linste in die nasse Schwärze und lauschte. Sie winkte mich heran.
»Adieu«,
sagte sie verhalten. »Viel Glück für alles, außer einem. Eddie hat Rusty Regan nicht umgebracht. Sie werden ihn irgendwo finden, gesund und munter, sobald er gefunden werden will.« Ich lehnte mich an sie und presste sie mit meinem Körper gegen die Wand. Ich berührte mit meinem Mund ihr Gesicht. So sprach ich zu ihr. »Nur nicht so eilig. All dies hier war vorher arrangiert, geprobt bis ins kleinste Detail, bis in Sekundenbruchteile durchgeplant, genau wie ein Rundfunkprogramm. Bloß keine Eile. Küss mich, Silberperückchen.« Ihr Gesicht unter meinem Mund war kalt wie Eis. Sie hob beide Hände und umfasste meinen Kopf und küsste mich heftig auf die Lippen. Auch ihre Lippen waren wie Eis. Ich trat zur Tür hinaus und sie schloss sie hinter mir, geräuschlos. Und der Regen schlug herein auf die Veranda. Und er war nicht so kalt wie ihre Lippen.